Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserem Podcast Pflegefamilien Deutschland. Heute darf ich mal wieder Frau Irmela Wiemann begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Wiemann.
Hallo, guten Morgen.
Ja, schön, dass Sie da sind. Wir wollen heute mal anlässlich Ihres 80. Geburtstages im letzten Jahr miteinander sprechen. Und ich glaube, das ist Grund genug, Rückschau auf ein bewegtes Leben als Mutter und Pflegemutter zu halten. Aber eben auch Rückschau auf Ihre berufliche Karriere bis hin zu einer der deutschen Expertinnen im Pflegekinderwesen. Ich glaube, wir können sagen, Sie sind die Grande Dame im Pflegekinderbereich. Wir wollen einen biografischen Ausflug zu wichtigen Stationen Ihres Lebens machen und wir wollen dadurch auch sehr gerne Ihr jahrzehntelanges Engagement für Pflegekinder und Pflegefamilien anerkennen und würdigen. Sie und uns vom Fachbereich Pflegefamilien Hessen beim St. Elisabeth Verein verbindet eine lange, intensive und sehr wertschätzende Zusammenarbeit, die unsere Kollegin und Leiterin unserer Pflegefamilienakademie Esther Schmidt in den letzten Jahren mehr und mehr erweitert hat. Und ich glaube, wir können beide sagen, dass sie sich mögen, dass sie sich richtig gut miteinander verstehen. Sie haben Das stimmt, ja genau, das ist schön, dass Sie das sagen. Und ja, sie drückt, glaube ich, beide so eine tiefe wechselseitige Resonanz auch für das Thema aus. Und genau, und darüber freuen wir uns sehr. Sie halten bei uns Vorträge, die auch auf YouTube zu sehen sind. Sie bilden unsere Pflegefamilien fort und sie stehen auch in Einzelfällen unseren Fachberatungen zur Verfügung. Und sie sind immer mal wieder Gast bei uns im Podcast. Ja, liebe Frau Wiemann, Sie sind als jüngstes Kind mit drei weiteren Geschwistern im Krieg aufgewachsen und ich konnte lesen, Ihre Mutter war immer wieder krank und fiel länger aus und so wurden Sie von einer Betreuerin, ich glaube heute wird man sagen, einer Tagesmutter versorgt. Wie hat Sie diese Zeit geprägt und was hat Sie vielleicht dazu beigetragen, dass Sie sich bis heute dem Thema Pflege- und Adoptivkinder widmen?
Ja, ich war das jüngste von den vier Kindern. Und das war mein großes Glück, weil diese älteren Geschwister mir sehr viel Halt und gegeben haben und mich sehr geprägt haben, aber auch sehr liebevoll und einfühlsam zu mir als Jüngster waren. Ich hatte das Privileg des Nesthäkchens. Mhm. Und dann war ich ja 2,5 Jahre alt, als der Krieg zu Ende war und hatte da natürlich schon mit meiner Familie enorme, große Turbulenzen erlebt und erlitten. Und neben diesen schweren Zeiten, die dann hinter uns allen lagen, da war es dann so, dass meine Mutter, ich sag mal, so, die Puste ausging, die Kraft ausging und dass sie dann schwer erkrankte an Rippenfellentzündung, monatelang in Krankenhäusern oder Heilstätten verbrachte und dass dann uns diese Tagesmutter, wie Sie gesagt haben, zugeteilt wurde, uns vier Kindern. Mein Vater war 1947 an Pfingsten aus der Gefangenschaft zurückgekommen. Auch hinter ihm lagen natürlich schreckliche Jahre, und die ihn geprägt haben. Und es war etwa die Zeit, als mein Vater schon zurückgekommen war, als dann meine Mutter krank wurde. Und vorher hat sie durchgehalten und hat vier Kinder durch den Krieg gebracht und durch die Hungerzeiten. Und dann ging es plötzlich nicht mehr. Und in dieser Zeit kam dann diese Betreuerin zu uns. Und da habe ich etwas erlebt als Kind, nämlich, dass diese Frau diese fremde Frau sich für mich als Kind interessierte, dass sie sehr liebevolle, freundliche Worte hatte. Meine Mutter in ihrem Stress, die hat nicht morgens groß liebevoll Guten Morgen gesagt. Die hat gesagt, raus, Zeit ist es oder so. Und die hat mich dann morgens begrüßt und hat gesagt, gell, schön kuschelig im Bett und freu dich auf den Tag. Und da war ganz viel Wärme drin. Und das hat mich natürlich dann, das hat mich auch traurig gemacht, schon als kleines Kind, weil ich erlebt habe, was meine Mutter nicht konnte. Und von daher war das wahrscheinlich ein sehr großes Schlüsselerlebnis dafür, dass ich mich später für Pflegekinder, für Kinder, die nicht mit ihren Eltern leben konnten, sehr interessiert habe und schon immer davon geträumt habe, selbst Kinder aufzunehmen. Das war so ein Erlebnis. Aber das Zweite war auch wohl, dass meine Mutter als im Ersten Weltkrieg als Kind schon beide Eltern verloren hat. Mhm. Und dieser Schmerz und diese Trauer und diese Einsamkeit, alles, was ich da von ihr mitbekommen habe und mitgetragen habe als kleines Kind, das hat auch dazu geführt, dass ich mich für Menschen, die eben ohne Eltern waren, sehr interessiert habe und dass mich das besonders stark angezogen hat. Mhm.
Wie sind Sie aufgewachsen dann danach, also als sich das wieder ein bisschen mehr normalisiert hat in Ihrer Familie nach dem Krieg?
Also normalisiert hatte ich ja sozusagen nie etwas ganz wirklich. Mhm. Meine Eltern waren beide, haben sich nie selbstkritisch mit ihrer Nazi-Vergangenheit auseinandergeführt. Mhm. Möglicherweise gibt es mich nur, weil meine Mutter dem Führer unbedingt das vierte Kind schenken wollte. Sie war sehr, sehr stark autoritär in ihrem Wesen geprägt, also hörig sozusagen, und hat das wie eine Religion, hat sie die ganzen faschistischen Inhalte verinnerlicht gehabt. Und das hat sie natürlich auch uns Kindern überstülpt. Und das war also gar nicht alles einfach. Meine Mutter war dann auch nach dem, mein Vater kam 47 zurück, dann hat er es geschafft, an Pfingsten, er hat es dann geschafft, dass wir zu Weihnachten schon in unserem Haus in Offenbach am Main zubringen konnten. Allerdings hat dann noch eine Familie, in deren Haus wir vorher ein halbes Jahr kampiert hatten, ohne Toilette und ohne sanitäre Anlagen, ohne alles. Die haben noch in unserem Haus gewohnt und konnten dann erst aus unserem Haus ausziehen, nochmal später, also nach diesen Weihnachten, etwa Mitte 48, haben wir dann unser Haus dann erstmal für uns bekommen. Mhm. Also es waren ja alles denkwürdig schwierige Umstände und die Eltern hatten alles andere zu tun, als sich mit ihren Kindern zu beschäftigen oder mit uns etwa zu spielen oder an uns wirklich, wir mussten funktionieren als mhm. Kinder, wir mussten brav sein. Das war das, was die Eltern brauchten. Und ich glaube, ich habe, ja, das erstmal so als Punkt, Sie wollen hier noch weitere Fragen stellen zu dieser Zeit. Mhm. Also es waren keine einfachen Zeiten. Mhm. Ich habe schon als kleinstes Kind in mir das Bewusstsein gehabt, dass was sehr Schreckliches hinter uns lag, hinter allen Menschen. Ich war bitter empört, als wir dann an Silvester die ersten Kracher geknallt haben und wie die Menschen so was Schreckliches tun können, wenn sie doch gerade einen Krieg hinter sich haben, wo die Bomben gefallen sind und wo geschossen wurde. Das hat mich alles sehr geprägt und ich war als Kind auch einerseits sehr ängstlich, aber auch schon sehr autonom. Mhm. Sehr auf eigenen Füßen, sehr selbstständig. Das musste ich damals sein. Ich glaube, der Anfang ist gelegt worden. Ich gehe nochmal zurück. Mhm. Man hat in unserer Familie erzählt, dass wir im Luftschutzkeller noch in unserem Haus in Offenbach, später waren wir dann mehrmals evakuiert, aber dass wir da bei einem Luftangriff unten im Keller uns befunden haben. Ich war vielleicht ein Dreivierteljahr alt oder so oder ein Jahr. Und meine, habe auf einem Luftschutzbett bin ich herumgekrabbelt und war in Gefahr herunterzufallen. Und meine Mutter wollte so gerne rüber zu diesem Bett und mich holen. Und sie wurde aber von den drei Kindern in Todesangst umklammert und konnte mich nicht holen, sodass ich auch als kleines Kind nicht das Gefühl hatte, ich werde aufgenommen, wenn Not ist, sondern ich musste zurechtkommen. Mhm. Und ich glaube, das war später immer mein Lebensprinzip. So prägend an frühe Erfahrungen.
Mhm. Genau, und Sie haben ja dann das wirklich auch geschafft, trotz dieser schwierigen Situation, dass Sie das Abitur gemacht haben und dann auch später Psychologie studiert haben.
Ja, als Einzige in meiner Familie, meine älteren Geschwister hatten ja so turbulente Schuljahre und wenig Unterricht und viel Unterrichtsausfall, dass die das nicht geschafft haben. In großen Dingen des Lebens haben unsere Eltern sich sehr um uns gekümmert und gesorgt und haben, da hat meine Mutter, wie gesagt, sie hat uns hier mit viel Kraft durch den Krieg gebracht, bis dann sie dann zusammengebrochen ist. Und mein Vater hat dann dafür gesorgt, dass wir überhaupt wieder aus der Evakuierung zurück konnten nach Offenbach. Also die haben da schon Großes für die Familie geleistet. Mhm. Aber die Schule zum Beispiel, da hat sich niemand weiter drum gekümmert auch. Und meine älteren Geschwister haben dann die Schulbildung relativ früh beendet und haben dann konkrete praktische Berufe gelernt. Meine älteste Schwester hat sogar gar nichts gelernt. Mhm. Also da gab es nochmal ganz turbulente Jahre, auch für diese kriegstraumatisierten älteren Geschwister, die ich ja dann hatte. Meine Mutter hatte immer den ganz großen Traum, dass wenigstens ich als Jüngste dann studieren sollte. Mhm. Und als ich das Abitur nicht machen wollte, ein Jahr vorher am liebsten abgehen wollte, in Beruf gehen wollte, war sie alles dran gesetzt, dass ich dann doch geblieben bin und dass ich das dann zu Ende gebracht habe. Da bin ich ihr später auch sehr dankbar dafür gewesen. Mhm. Und meine Mutter war auch die überglücklichste Frau auf der Welt, als sie mich dann nach dem bestandenen Examen in Bonn habe ich damals studiert, abgeholt hat und mit mir zum Feiern gegangen ist, mit mir und meinen Freunden, die Freundinnen, die auch gerade das Examen bestanden hatten. Mhm. Ja, das war ihr ein Herzenswunsch. Mein Vater hat das Studium nie unterstützt. Er war traditionell eingestellt. Wie gesagt, die Werte, die waren alles andere, als dass er die mal selbstkritisch hinterfragt hätte. Wobei er auch da Veränderungen durchgemacht hat. Er hat am Anfang gesagt, Mädchen brauchen nicht zu studieren. Die müssen ins Haus. Und später, er hat mir auch kein Studium bezahlt. Ich musste das alles selbst verdienen damals. BAföG konnte ich auch nicht beantragen, weil mein Vater letztendlich dafür zu viel verdient hat. Mhm. Und so war ich da wieder auf eigenen Füßen. Und ein Jahr vor dem Examen hat mein Vater dann doch noch die Kosten für mein Studium übernommen und hat mir dann monatlich einen kleinen Beitrag zukommen lassen, damit ich mehr Zeit hatte zu studieren. Ja.
Und Sie betonen ja diesen, wie soll ich sagen, dieses Autonomsein, dieses Selbstständigsein, auch das sich quasi, ja, durchschlagen, nenne ich das jetzt mal, also wirklich mit Willen auch da dranbleiben. Wie können sich unsere Hörerinnen das vorstellen? Also wie haben Sie das geschafft mit dem Studium?
Naja, ich hatte eine Freundin, die mich gut mitgecoacht hat. Die hat immer gesagt, jetzt ist es soweit, wir melden uns jetzt einfach fürs Examen an und wir machen jetzt, wir hatten es damals Verbannung genannt, 6 Wochen machen wir nichts anderes als von morgens bis abends lernen. Wir stehen auf, wir frühstücken. Sie ist dann zu mir, ich hatte eine große Studentenbude damals, dann ist sie zu mir in meine Bude gezogen und dann haben wir das durchgezogen und haben dann von früh bis spät gelernt und geübt und alles gemacht. Und das war schon noch zum Vordiplom. Und später, also als das dann mal geschafft war, die erste Prüfung, das Hauptdiplom, da haben wir das nicht mehr alles gleichzeitig gemacht, weil sie schon ein Kind dann bekommen hatte. Die hat dann ein Semester später ihr Examen erst gemacht. Aber da war das dann eigentlich schon verinnerlicht, dass man es jetzt auch schaffen wollte. Mhm. Und man hatte auch viel gelernt. Ich habe dann während diesen ersten Prüfungen, war ich noch sehr hilflos und habe gedacht, ach, warum soll ich denn das denen jetzt alles erzählen? Das wissen die doch schon längst, anstatt loszulegen und viel zu sprechen. Und beim Hauptexamen habe ich das dann schon, wusste ich dann schon, dass es darauf ankommt, viel zu reden, dass sie dann dadurch die Professoren weniger Gelegenheit haben, so viele Fragen zu stellen und. Und so bin ich dann mit einem guten Ergebnis, da habe ich es dann geschafft, aber auch durch Unterstützung von Studienkolleginnen und Kollegen.
Ja, toll. Also und das als einziges von 4 Kindern im Grunde, das ist ja auch, finde ich, was Besonderes.
Ja, das hat mich immer traurig gemacht, dass meine Geschwister weniger Chancen hatten, sich so beruflich zumindest so stark weiterzuentwickeln. Ja, und insgesamt war es auch, ich kann nur noch mal sagen, diese Nazi-Vergangenheit, die hat in unserer Familie herumgespukt. Und ich war eigentlich dann durch das Studieren und durch das, den Kontakt mit ganz anderen Menschen und anderen Meinungen, bin ich ja dann langsam auch aufgewacht und habe überhaupt begriffen, was da war und habe mich auch dann angefangen, schon während des Studiums politisch zu engagieren. Ich war auf den Vietnam-Demonstrationen und habe dann da schon Versammlungen besucht und habe dann langsam ganz andere Werte und eine andere Welt hat sich mir dann eröffnet. Und ja, und die blieb halt für meine Geschwister weitestgehend verschlossen.
Ja, das ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite natürlich für Sie ein Geschenk und toll, dass das sich so entwickelt hat im Grunde.
Ja, ja.
Genau, und Sie sind ja dann sich sozusagen treu geblieben und haben schon mit 33 Jahren Ihre erste psychologische Praxis gegründet.
Ja, ich war erst ein paar Jahre in der Markt- und Meinungsforschung tätig, habe dann dort Studien durchgeführt, habe damals sogar auch schon mal etwas geschrieben oder Artikel geschrieben, zum Beispiel die Frau, die Marionette der Werbung. Cool. Also auch da schon angefangen, ein bisschen kritische Auseinandersetzung mit unserem ganzen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem begonnen, konnte dann auch zu Hause arbeiten, als mein Sohn, wurde ja 1969, habe ich ja meinen Sohn geboren, mein Mann und ich haben uns 1968 kennengelernt und dann konnte ich zu Hause arbeiten und konnte dann das mit Kinderbetreuung und Arbeit miteinander verbinden. Das war dann ganz praktisch und ich habe mir da noch gar nicht zugetraut, mit Menschen zu arbeiten, weil ich direkt nach dem Examen mir vorzustellen, dass ich mich gleich für eine Beratungsstelle bewerbe und für anderen Menschen dann Tipps gebe, sie berate, das konnte ich mir damals noch nicht vorstellen. Ich hatte immer das Gefühl, ich weiß da noch lange nicht genug und kann das einfach noch nicht. So habe ich dann erst in der Wirtschaft gearbeitet und kam wieder diese eine Freundin auf mich zu und dann habe ich aber in dieser Zeit in der Wirtschaft eine Kollegin kennengelernt und die hat gesagt, sie hat schon länger Erfahrung in der Beratung von Menschen und in therapeutischer Arbeiten. Die hat mich dann angeregt, auch da in die Richtung Weiterbildung zu machen. Das fing dann an mit Gesprächstherapie und Verhaltenstherapie. Und die hat dann gesagt, ich gründe eine Praxis und würde es gern mit jemand zusammen machen. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Ich war also nicht ganz alleine in dieser psychologischen Praxis von Anfang an, sondern wir haben da zusammen viel auf die Beine gestellt, haben Öffentlichkeitsarbeit gemacht und haben da schon Kontakt gehabt mit den Frankfurter Erziehungsberatungsstellen, weil wir dann mit denen auch zusammengearbeitet haben und die uns Klienten zugewiesen haben. Und dann hat sich ergeben, dass dann uns bekannt wurde, dass in der Erziehungsberatungsstelle in Frankfurt Main-Gallus eine Stelle frei ist, eine Psychologenstelle. Und dann hat meine Freundin aus Bonn, mit der wir doch zusammen so viel schon gemeistert hatten, die hatte dann wieder die famose Idee, wir fragen die jetzt, ob die bereit sind, diese Stelle zu teilen, sodass es 2 halbe Stellen werden und dann kannst du Praxis machen und ich kann und wir können beide arbeiten und Praxis machen. Und so haben wir es dann auch gemacht.
Genau, und ich glaube, in diesen Jahren jetzt der Praxisgründung und auch schon dann der Arbeit in der Erziehungsberatungsstelle, da hat sie, glaube ich, das haben Sie auch mal geschrieben oder gesagt, sehr fasziniert, wie viel sie von Kindern lernen können, wenn sie denen nur gut genug zuhören sozusagen. Vielleicht können Sie dazu mal was sagen, weil das ist ja für die Arbeit mit Pflegekindern und Pflegefamilie extrem wichtig.
Ja, ich habe ja damals in meiner psychologischen Praxis auch Lerntrainings und Legasthenietrainings gemacht und solche Dinge. Und da wurden natürlich auch gehäufte Pflege- oder Adoptivkinder angemeldet. Und das hat mich ja immer schon sehr bewegt und berührt, weil ich da die Nähe gespürt habe zu diesen Kindern, die eben kein geradeaus Schicksal hatten, die eine atypische Biografie hatten. Und damals war ja die Vorstellung bei den Fachkräften als auch bei den Adoptiv- und Pflegeeltern, die Herkunftsfamilie spielt keine Rolle mehr, die hat keine Rolle mehr zu spielen. Und die interessiert die Kinder auch gar nicht. Und die Kinder haben mir das Gegenteil bewiesen. Sie haben mir als für sie relativ fremde Person anvertraut. Ein kleines Mädchen sagte damals, ich wüsste so gern, wie die Frau aussieht, die mich geboren hat. Da war noch so viel Distanz drin, nicht wie die Mutter aussieht, die mir das Leben gab, sondern die Frau, die mich geboren hat, ganz weit weg. Und dann war da diese große Sehnsucht drin und sie hat sich getraut, das auszusprechen. Und oder ein anderes Kind hat es dann, das haben die Kinder eigentlich jedes Mal, wenn ich sie dann nur ganz leicht angetippt habe, wie ist das denn, Pflegekind zu sein oder Adoptivkind zu sein, dann kam natürlich erstmal, bei uns ist alles okay und wir haben ja jetzt eine Familie, da gehören wir hin und das ist alles gut. Und dann kam, na ja, aber ich wüsste ja doch gerne etwas von meinen Eltern, was ich von denen haben könnte. Oder ein anderes Kind hat gesagt, ich glaube, meine Eltern waren sehr böse und jetzt bin ich sicher auch böse. Also da kamen so Botschaften, die mir deutlich gemacht haben, die Herkunftsfamilie ist für die Kinder doch existent und sie prägt sie und sie bewegt sie. Und das war mir dann von Anfang an bewusst. Das war ja dann auch mit dem Motiv in der eigenen Familie dann 1978. einen Pflegesohn aufzunehmen, der schon 12 Jahre alt war. Ich war damals von meinem ersten Mann schon geschieden und hatte aber mit dem noch als Eltern eine gute Kooperation. Und dann haben wir, habe ich diesen Pflegesohn aufgenommen. Den habe ich unbesehen, hat man ihn mir anvertraut und das Jugendamt hat gemeint, ich als Fachfrau muss das doch können. Und ob ich die Qualifikation wirklich habe, das hat niemand überprüft. Und dann kam auch die Abteilung Pflegekinderhilfe aus Frankfurt am Main auf mich zu. Und weil ich ja selber Pflegemutter war und Fachfrau, und dann wollte sie, dass ich gerne Vortragsabende oder Wochenendseminare gestalte. Und so habe ich dann angefangen über den eigenen Pflegesohn und über die diese Tätigkeit für Pflegeeltern dann mich zu spezialisieren und zu beschäftigen mit dem ganzen Thema. Damals war ja dann das war ja nur eine fachliche Position bekannt und das war die in dem Buch Pflegekinder von Nienstedt und Westermann, die ja da auch Pionierarbeit geleistet haben. Die haben ja ganz viel Wertvolles über die Befindlichkeit, über die seelische Situation der Pflegekinder, über deren Bindungsangst, über die Phasen, die sie durchmachen, wenn sie neu in eine Pflegefamilie kommen. Da hat viel drin gesteckt, aber es war eine absolute Missachtung und Entwertung der Herkunftsfamilien. Und dass das für die Identität der Kinder eine Rolle spielt, dass sie das Gefühl haben, wenn ich schlechte Eltern habe, die in dieser Gesellschaft gescheitert sind, dann habe ich auch keine Chance. Das haben Nienstedt Westermann nie für möglich gehalten, dass solch eine Identifikation der Kinder überhaupt mit den leiblichen Eltern stattfindet. Die leiblichen Eltern haben versagt, man muss sie verurteilen. Man muss sie hinter sich lassen. Und das haben natürlich die Kinder dann im Geheimen mit sich ausgemacht und konnten natürlich nicht in ihren Familien darüber sprechen.
Ja, Sie deuten das an. Es gab damals zu der Zeit ja eine Menge Widerstand auch gegen das, was Sie vertreten haben. Und ich glaube, wir können schon sagen, dass Sie da auch als Pionierin in Deutschland gelten. Im angelsächsischen Raum war man damals zu der Zeit schon weiter mit dieser Ansicht.
Genau, das hat mich dann auch sehr bestärkt, als ich das dann erfahren habe, dass man in Großbritannien längst der Herkunftsfamilie einen Platz zugewiesen hat in diesem großen System, Jugendamt, Pflegefamilie, Herkunftsfamilie, und dass man dort auch die Biografiearbeit schon sehr früh verankert hat. Das waren ja bei uns noch fast Fremdworte, aber das war dann schon in den 80er Jahren. In diesen 80er Jahren habe ich viel Gegenwind bekommen, ja, mit meiner Position. Ich wurde auch von manchen missverstanden. Ich habe den damals, ich weiß noch, ein Adoptivvater hat mir mal einen empörten Brief geschrieben. Sie können sagen, was Sie wollen. Wir sind die einzigen Eltern unserer Kinder. Mhm. Und ich habe das nie angezweifelt, dass die emotionale und die soziale Elternschaft die allerbedeutungsvollste ist und dass die Kinder ihre aufnehmende Familie über alles lieben und dass sie dahin gehören. Aber dass sie dazu auch im Innern immer noch dieses offene Thema mit sich herumschleppen. Wer waren meine Herkunftseltern und was haben die alles falsch gemacht? Dass diese Themen die Kinder auch quälen, das wollte man mir konnte man nicht annehmen und akzeptieren. Ein Teil der Menschen hat viel gelernt und hat das angenommen und hat gesagt, ach, endlich spricht jemand aus. Die haben mich sehr bestärkt. Und ein anderer Teil hat mich dann erbittert bekämpft. Mhm. Es war damals auch der Bundesverband der Pflege- und Adoptiveltern, heute Pfad, die haben mal einen ganz bösen Artikel über mich geschrieben in ihrer Zeitschrift. Mhm. Dann habe ich da wieder drauf geantwortet und dann wurde wieder ein Leserbrief von mir abgedruckt. Und es war also ringsherum nicht einfach mit dieser Position. Aber ich habe ja dann schon viel, viel mehr mit den Familien gearbeitet. Ich hatte sowohl in der Beratungsstelle als auch in der psychologischen Praxis nur noch Familien, Pflegefamilien und Adoptivfamilien beraten. Und war ja dann schon, hatte ja schon viel mehr Erfahrung. Und die Kinder und jungen Menschen haben das ja dann doch immer wieder bestätigt. Und das war meine Richtschnur.
Mhm. Wie war das bei Ihrem eigenen Pflegesohn mit der Herkunftseltern? Können Sie dazu was sagen oder wäre das zu?
Ja, da habe ich auch viel gelernt. Mhm. Und es war ja so, dass mein Pflegesohn mit seiner Mutter zuerst keine Kontakte hatte und dass ich den Kontakt zu seinem Vater aufgetan habe. Es war so, dass ich ja in der Beratungsstelle Gallus gearbeitet habe und gleich um die Ecke. Ich habe ja den Pflegesohn in meiner Arbeit in der Beratungsstelle kennengelernt und war eigentlich beauftragt für ihn, zu beschreiben, welche Pflegefamilie für ihn gut wäre. Und weil er stand an, dass er vermittelt werden sollte. Und dann ist mein Herz eben hochgeschlagen und ich habe dann habe dann mit dem Jugendamt, mit der Pflegekinderhilfe gesprochen, dass ich selber bereit wäre und interessiert wäre. Und die waren natürlich heilfroh, weil einen 12-jährigen Jungen wollte damals nicht so leicht jemand haben. Ja, das dazu. Und der Vater hatte ganz in der Nähe gewohnt. Und mein Pflegesohn hat auch schon von seinem Papa gesprochen, dass der manchmal im Kinderheim gewesen ist und ihn besucht hat. Und dass er ihn so gerne mal wiedersehen würde. Und dann wurde mir im Jugendamt gesagt, ja, der interessiert sich nicht für seine Kinder. Und das machen sie es lieber nicht. Und ja, und ich habe dann trotzdem diesen Kontakt aufgenommen. Das Erste ist, also alle leiblichen Eltern, die ihre Kinder nicht bei sich haben können, interessieren sich für ihre Kinder. Das will ich nochmal ganz deutlich allen mitteilen. Sie haben aber nicht die Kraft und die Möglichkeit, das Verhalten wie Eltern jeden Tag zu praktizieren. Da fehlt es ihnen in ihren Persönlichkeitsstrukturen. Aber sie lieben auf ihre Weise alle ihre Eltern. Sie haben es aber nicht geschafft, sich auch wie Eltern zu verhalten. Und diesen Unterschied zu machen, das ist so wichtig, weil die Kinder sonst keinen guten Selbstwert entwickeln konnten. Warum sage ich das? Als wir dann zum ersten Mal den Vater besuchten, da waren wir bei ihm in seiner Wohnung zu Gast und dann waren an allen vor allem Wänden wunderschöne Fotos von seinen Kindern, die er dann in der Zeit, als sie alle schon im Kinderheim waren, von ihnen gemacht hat und die er hat vergrößern lassen und sich in seiner Wohnung aufhängen hat lassen. Der Vater war natürlich auch alkoholkrank und das sind natürlich alles Situationen. Er war ein seelisch beschädigter Mensch, das ist klar. Aber wir haben dann diesen Kontakt gepflegt. Ich musste das dann auch ein bisschen dosieren. Er hat natürlich dann gleich, weil ich noch alleinerziehend war mit zwei Söhnen, also seinem Sohn und meinem Sohn, hat er dann gleich gedacht, er kann ja vielleicht dann damit in die Familie einsteigen. Ja. Also das waren dann nette Episoden. Aber letztendlich hat dann mein Pflegesohn zu seinem Vater Kontakt gepflegt, konnte dann auch alleine hin und hat dann später ihn auf dem Sterbebett begleitet. Das war ihm ganz, ganz wichtig. Und bei der Mutter war es dann anders. Mein Pflegesohn hatte, der hat ja auch mehrere ältere Geschwister, war auch der Jüngste. Und einer der älteren Brüder hat eines Tages mit dem Auto vor der Tür gestanden, hat gesagt, darf ich meinen Bruder mal für einen Ausflug abholen? Wir wollen da und dahin. Dann habe ich zugestimmt und dann sind die weggefahren. Und als die zurückkamen, sagte mein Pflegesohn, weißt du was, wo wir wirklich waren? Wir haben heute die Mutter besucht. Die Mutter? Ja, das war eine psychisch erkrankte Frau, die in ganz denkwürdigen Umständen auch mit einem Ehemann im Taunus irgendwo lebte. Und die ist dann natürlich in helle Aufregung gekommen, als sie plötzlich ihren jüngsten Sohn sah, und den sie bestimmt 10 Jahre oder länger nicht gesehen hatte. Und mein Sohn und mein Pflegesohn war überhaupt nicht vorbereitet. Was passiert da, wenn ich zum ersten Mal nach 10 Jahren meine erste Mutter treffe und wenn ich die sehe? Was erwartet mich da? Und dann kam er zurück und er war natürlich völlig durch den Wind und aufgewühlt und ja, und dann haben wir dran gearbeitet, das auch in eine vernünftige Bahn zu lenken. Er hat dann sogar gesagt, die Mutter, haben sie immer gesagt, hat gesagt, ich kann zu ihr zurückkommen, sie hat Platz in ihrem Haus und er war dann gerade bei uns vielleicht ein halbes Jahr und habe ich nur gesagt, du, wenn es wirklich so ist, dass deine Mutter die Kraft hat und dass du danach das wirklich gerne machen möchtest, wenn es dich glücklich macht, dann ist das für mich okay, dann bleiben wir trotzdem gute Freunde und ich unterstütze dich, aber dann ist das auch okay. Es hat sich natürlich der Traum, das war aber gut, dass er gewusst hat, er darf diesen Gefühl nachgehen. Ich habe gesagt, dann fährst du jetzt einfach mal probeweise eine Zeit lang da am Wochenende hin und das haben wir dann organisiert, dass er schon mit dem Bus und so weiter dahin kam und dann hat er die Mutter erlebt und hat nach 3 Wochenenden dann auch gesagt, du, ich glaube, ich will doch bei euch bleiben. Also es waren schon spannende Ereignisse, aber auch hier war natürlich klar, wie wichtig und wie schwer. Es war auch für meinen Pflegesohn schwer. Es hat ihm wehgetan, seine Mutter so zu erleben, wie sie war und mit ihren Grenzen. Er war auch bei seiner Mutter später nochmal, als er erwachsen war, öfters zu Gast und hat nochmal versucht, mit ihren Kontakt herzustellen. Das war aber ganz schwer möglich und hat dann aber auch bei der Beerdigung seiner Mutter später.
Aber was ja deutlich wird an der Geschichte jetzt von Ihrem Pflegesohn, dass wirklich, dass ganz viel, was da möglich war, was Sie möglich gemacht haben, auch was er dann, er hat da auch einen Beitrag zu geleistet, dass das quasi letztendlich, ihm total geholfen hat.
Ja, es hat ihm sehr gut getan und vor allem diese Erfahrung zu machen, dass ich hinter ihm stehe als seine Pflegemutter und das unterstütze und dass ich die leiblichen Eltern in keinster Weise als Konkurrenz gesehen habe, sondern dass die Notwendigkeit mir klar war und ich ihm das auch gezeigt habe, wie wichtig es ist, dass er diese Erfahrungen sammeln kann mit seinen Eltern und dass es ihn dann erst zu einem ganzen Menschen macht. Und das war ja auch so, dass ihm das sehr, sehr viel weitergebracht hat. Trotzdem hatten wir dann miteinander sehr, sehr turbulente Jahre. Das kann man nicht anders sagen.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Ich finde nochmal wichtig zu erwähnen, in den 90ern hat sich ja eine Gruppe von abgebenden Eltern, die sich selbst Herkunftseltern genannt haben, an Sie gewendet, um mit Ihnen gemeinsam zu arbeiten. Das finde ich auch so bedeutsam in Ihrer Biografie. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen.
Ja, die Position, die ich hatte, habe ich ja dann inzwischen vertreten. Ich habe dann das erste Buch veröffentlicht, 1991, über Pflege- und Adoptivkinder. Und da habe ich ja ganz deutlich für jedes, anhand von 10 Beispielen von Pflege- und Adoptivkindern, habe ich jeweils auch die Herkunftssituation und die Zusammenarbeit zwischen Herkunftsfamilie und Pflegefamilie dargestellt und was in den Kindern alles vorgeht in diesem ersten Buch. Und das hat natürlich, daraufhin haben sich bei mir diverse leibliche Eltern gemeldet und haben sich beraten lassen und haben gesagt, zum ersten Mal bin ich überhaupt bei diesem Thema vorgekommen und ich habe mich so verstanden gefühlt. Und dann hat sich dann in den 90er Jahren auch langsam das Bewusstsein gebildet bei den leiblichen Eltern, wir müssen uns nicht mehr verstecken. Und ich wurde damals ins Fernsehen eingeladen, so Diskussionen mit erwachsenen Adoptierten, die dann auch gesagt haben, wir wollen schon früher unsere Herkunftsfamilien erleben und erfahren. Und warum hat man uns das vorenthalten? Also das war dann so eine richtige Entwicklung und Bewegung, die ja dann auch geendet hat in dem damaligen KJHG Anfang der 90er, Sozialgesetzbuch 8. Da war ja dann zum ersten Mal diese Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie thematisiert und festgehalten als Aufgabe für die Pflegeeltern. Und das ist durch diese ganze Entwicklung gekommen, zu der auch ich, das kann ich mit Freude sagen, beitragen konnte. Dann haben sich aus diesen Initiativen und aus diesen Kontakten zu den Herkunftseltern hat sich dann ergeben, dass sich auch ein ganzer Verband zusammengeschlossen hat. Es waren damals fast 100 Herkunftsmütter und Väter. Und da hat die Sprecherin dieses Verbandes, die hat mich gefragt, ob ich für sie ein Seminar machen würde. Es war natürlich auch für mich Neuland. Ich habe jetzt zwar einzelne Herkunftseltern kennengelernt und in der Beratungsstelle immer wieder und mit denen eine Gruppenarbeit zu machen, bin da, muss ich sagen, auch sicherlich etwas naiv am Anfang dran gegangen. Auf jeden Fall, wir haben dann mit 25 Menschen in einem Raum gesessen. Die haben ein wunderschönes Tagungshaus organisiert und es wurde dann vielen Herkunftseltern auch dieses Wochenende vom jeweiligen Sozialhilfeträger bezahlt und die haben das genossen, da zu sein. Aber in den ersten 10 Minuten während der Vorstellungsrunde schon haben alle 25 geweint. Und ich hatte nur zur Seite die Elke Lehns, die damals diese Sprecherin des Verbandes war, die ja schon auch ein Stückchen professionell war, aber eben selbst betroffene Mutter und noch eine weitere Mutter, die damals auch schon in der Öffentlichkeit sich einen Namen gemacht hatte und die auch selber Psychotherapeutin war, aber eben in ihrer frühen Jugend ein Kind abgegeben musste. Und da wir drei haben dann mit diesen großen Emotionen zu tun gehabt. Und da ist mir so bewusst geworden, dass ich kann das nur allen Kindern immer wieder auch beteuern, die Herkunftseltern, die leiden, die stehen vorm Scherbenhaufen ihres Lebens und das ist unendlich schwer. Und was dann an diesem Wochenende natürlich passiert ist, es gab auch Herkunftseltern, die waren zwar da, aber die haben nicht, wir hatten noch nicht diese Selbstkritik oder diese Fähigkeit zu sagen, wir haben damals was falsch gemacht. Mhm. Die haben am Anfang gesagt, ich weiß heute noch nicht, warum er mir meine Kinder weggenommen hat, hat eine Frau gesagt. Und eine andere hat dann aber im Laufe dieses Wochenendes daran gearbeitet, dass sie zum Beispiel ihrem Kind sagen konnte oder auch sogar in einem Brief schreiben konnte, ich habe dir die Kindheit genommen, ich bin Alkoholikerin, mhm, und du hast mich immer in diesem extrem verändernden Zustand erlebt. Ich war überhaupt nicht für dich da. Und dieses Wort, ich habe dir die Kindheit genommen, das war für uns alle sehr bewegend, dass sie das sagen konnte. Und da haben alle anderen Herkunftseltern, die noch dort waren, einen großen Schritt gemacht. Und diese, mhm, Frau, die am Anfang gesagt hat, ich weiß heute noch nicht, warum man mir die Kinder weggenommen hat, die konnte dann sagen, also ich weiß doch, warum man mir die Kinder, mhm, weggenommen hat. Ich bin nämlich auch Alkoholikerin. Aber uns war richtig, hat sie gesagt. Und ich konnte, meine Kinder haben überhaupt nichts von mir gekriegt. Also das waren ganz tolle Prozesse, die da passiert, mhm, sind. Aber sie waren, ich weiß, dass ich nach diesem Wochenendseminar so erledigt war wie noch nie nach einem Seminar. Es, ja, hat viel, viel Kraft gekostet. Mhm. Und später haben wir weitere gemacht. Wir haben dann das Angebot in der Beratungsstelle institutionalisiert und haben dann, das habe ich dann aber immer mit Kolleginnen zusammen gemacht. Mhm. Das war eine wichtige Lernerfahrung, diese erste Gruppe. Mhm. Ja.
Ja, ist so toll, dass da auch was draus erwachsen ist, nämlich für andere Herkunftseltern, die dann auch ein Angebot bekommen haben. Daran sieht man, ja, eben, wie wichtig das ist, weil die werden ja dann, ja, die sind oft einfach alleine mit ihren ganzen Gefühlen und mit ihren Fragen, mit ihren Ängsten, die damit verbunden sind, ja. Und ich finde schön, dass Sie nochmal gesagt haben, dass Sie beteuern können den Pflegekindern gegenüber, dass sie ja von ihren Eltern geliebt werden.
Ja, also die Eltern tragen ihre Kinder alle in ihrem Herzen, vergessen ihre Kinder nicht, mhm, leiden unter der Trennung und nur sie könnten keine jeden Tag Eltern sein. Mhm, genau. Und wenn sie es schaffen, Besuchseltern zu sein, dann ist das wertvoll. Dann muss es auch gut stimmen in Bezug auf die Akzeptanz der Pflegefamilie, damit das Kind nicht in die Loyalitätskonflikte hineingerät. Also das war damals schon eine große Erkenntnis und das kann ich wirklich den Kindern und Jugendlichen beteuern. Mhm. Selbst die Eltern, die nach außen hin, gerade jetzt habe ich wieder erzählt bekommen von einem 11-jährigen Jungen, der gesagt hat, er am Wochenende sogar bei seiner Mutter verbringt, jedes zweite Wochenende, Besuchsregelung ein ganzes Wochenende. Das ist, finde ich, muss ich sagen, manchmal auch für die Kinder eine Herausforderung, wenn, mhm, sie so viel Zeit mit ihren Eltern zu verbringen. Obwohl die Eltern die in dieser ganzen Zeit ja sich auch nicht wie Eltern verhalten können. Und das hat der Junge, der hat dann gesagt, ich glaube, meine Mutter liebt mich überhaupt nicht. Die macht ja gar nichts mit mir, die, mhm, kümmert sich gar nicht um mich. Ich glaube, wenn Kinder diese Erfahrung machen, auch diesem Jungen habe ich dann in der Fachkraft gearbeitet, kann gesagt werden, du, deine Mutter liebt dich, die ist froh, dass du zu ihr kommst, aber, mhm, sie kann es nicht zeigen, sie kann es nicht in Handeln und Verhalten umsetzen. Das kriegt sie nicht hin. Vielleicht hat sie das selber nie gekriegt. Es hat nichts mit dir zu tun, mhm, dass sie das nicht kann. Ja, und dann muss man auch notfalls was an solchen Besuchsregelungen ändern und sagen, das Kind verbringt nur noch ein paar Stunden, mhm, mit seiner Mutter oder solche Dinge. Also da wird noch immer viel falsch gemacht, mhm, an der Stelle.
Genau. Ja, Sie haben schon gesagt, dass Sie 1991 Ihr erstes Buch veröffentlicht haben, Pflege- und Adoptivkinder. Und ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, haben Sie insgesamt als Autorin bzw. Mitautorin an 9 Büchern mitgewirkt. Was hat Sie bewegt zu schreiben und welche Reaktion haben Sie darauf bekommen?
Also, was hat mich bewegt? Ich wollte im Grunde meine Erkenntnisse und das Wissen und die Erfahrungen gerne weitergeben. Und ich wollte die verbreitern und dass möglichst viele Pflege- und Adoptiveltern, es kamen ja dann auch Kinder in Einrichtungen dazu, die ganzen SOS-Kinderdörfer und so, mhm, weiter haben mich ja dann auch angesprochen, dass ich mit all ihren Familien, Kinderdorffamilien, Seminare und Kurse mache. Das war mir sehr wichtig, dass ich das nicht nur in den persönlichen Gesprächen oder in den Seminaren vermittelt habe, sondern dass ich das in einem breiteren Kreis habe zugänglich machen können. Mhm. Und durch die Veröffentlichung der Bücher, also gerade in diesen ersten Jahren, da war ich im Rundfunk, im Fernsehen und habe da ganz viel wirken können und Öffentlichkeitsarbeit machen können, eben immer im Interesse der Kinder. Das wollte ich noch dazu sagen, bei unserer Herkunftselterngruppe war am Anfang das Jugendamt oder einige Jugendämter waren skeptisch und haben uns keine Eltern geschickt, weil sie Angst hatten, wir würden die Eltern ja nur dazu Hoffnung machen, dass sie ihre Kinder zurückfordern. Und wir haben mit den Eltern daran gearbeitet, an der Verabschiedung, an der Trauer oder den Kindern zu sagen, weshalb sie nicht für sie da sein konnten. Gerade Eltern, die unbedingt ihre Kinder zurückhaben wollten, aber nicht die Fähigkeit dazu besaßen. Mit denen haben wir intensiv daran gearbeitet, dass sie den Kindern erlauben konnten, doch in der Pflegefamilie zu Hause zu sein. Das sind Prozesse gewesen. Wir haben immer im Interesse der Kinder die Eltern beraten oder wie sie ihren Kindern vermitteln können. Was war denn damals los und warum habe ich das nicht geschafft? Oder vielleicht auch, wie bin ich aufgewachsen als Mutter oder als Vater und warum habe ich das später mit meinen Kindern dann nicht hingekriegt. Aber nie dieser einfache Weg, dass wir plötzlich die Eltern stärken und die Pflegeeltern bleiben auf der Strecke. So, das haben einige befürchtet. Es hat dann auch da wieder lange gedauert, bis wir die ja in deren Köpfen verändern konnten.
Genau. Ja, spannend. Sie haben vorhin schon erzählt, dass Sie während des Studiums politisch aktiv waren. Ich würde gerne nochmal auf diesen, ja, Ihr politisches Engagement als Teil Ihrer Biografie schauen. Sie sind seit 1981 aktives Mitglied der Grünen gewesen. Sie sind also voll mit der Gründungsphase der Grünen aktiv geworden und haben sich viele Jahre da politisch engagiert, bis sie dann 1991 ausgetreten sind, weil sie eben mit der Haltung der Partei, was den Jugoslawienkrieg nicht anging, nicht übereingestimmt haben. Vielleicht können Sie dazu noch mal was erzählen.
Also mein politisches Aufwachen, das hat ja relativ früh angefangen, in ganz gewisser Weise auch wieder durch meine Mutter, die in all ihrem, sag ich mal, Durcheinander, was sie letztendlich in sich noch hatte, durch die ganze Nazi-Zeit, die dann immerhin sagen konnte, weißt du, dass es Kriege auf der Welt gibt, das liegt nur daran, dass die Waffenhändler immer reicher werden wollen und immer mehr verdienen wollen. Das heißt, sie hat das Prinzip des Kapitalismus, der über Leichen geht und der auch die Produktion und das Wachstum steigert. Das erleben wir ja gerade auch jetzt wieder. Ja? Wir müssen jetzt noch mehr Waffen herstellen, es müssen noch mehr Menschen getötet werden. Niemand, der die Waffen jetzt schickt und der die Waffen herstellt und produziert, sagt, ja, das ist ja furchtbar, dass jetzt wir hier Tötungsinstrumente produzieren. Also da ist dieses Bewusstsein, das ist bei mir dann damals schon relativ früh gekommen. Und auch die Kritik an diesem gesamten Gesellschaftssystem, was so ungerecht ist, was die einen bleiben arm, die anderen werden reich. Und damals hat mich das irgendwie total, dass der Gunther Sachs sich eine Toilette hat für 80.000 D-Mark damals, es war noch sehr viel Geld, hat kacheln lassen und das anstatt es den Armen zu geben oder was auch immer. Also es fing dann so an und ich bin schon während des Studiums, habe ich bei den Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg teilgenommen und ich bin auch schon während des Studiums aus der Kirche ausgetreten, weil ich das auch ein Machtinstrument empfand. Alle Religionen auf der Welt führen dazu, dass Menschen unselbstständiger werden und höriger. Und das hat mich damals, das hat nichts damit zu tun, ob man individuell spirituell ist, aber es war für mich dieses Machtgefüge und auch der katholischen Kirche oder das, was man heute dem Islam vorwirft, das ist ja nun nicht anders gewesen im Christentum. Also da der Rassismus, der da so tief verankert ist. Also da fing das dann doch schon an, dass ich immer mehr aufgewacht bin und ich habe dann schon die Fühler ausgestreckt, in welche Organisation könnte ich denn gehen, was kann ich denn machen. Ich bin dann zu großen Veranstaltungen gegangen, Rock gegen Rechts oder so und habe mich dann immer mehr links eingeordnet und auch diese Positionen immer mehr verinnerlicht. Ja, und dann haben sich die Grünen gegründet und dann war das für mich klar, das ist jetzt das Richtige. Die wollen die ökologische Seite in den Vordergrund stellen und den Naturschutz und den Klimaschutz und sie haben das Soziale, das Menschliche und sie sind emanzipatorisch und sind haben feministische Positionen. Mhm. Sind gegen Rassismus und so weiter. Das hat mich dann berührt, dort einzutreten. Ja, und dann habe ich bei diesem ersten Versuchen, zu grünen Stadtteiltreffen zu gehen, meinen zweiten Mann kennengelernt. Mhm. Das war 1981. Und wir haben dann zusammen Zeitungen ausgetragen und haben zusammen Demos besucht. Und da war ja die große Zeit der Startbahn-West-Gegnerschaft und riesige, große Friedensdemonstrationen, aber auch eben gegen die Startbahn-West. Ich war bei der ganz großen Demonstration damals mit den Söhnen. In Bonn, wo dann damals der Ronald Reagan war und wo dann 400.000 Menschen gewesen sind und all solche Dinge, das war alles sehr, sehr spannend. Ich bin auch sehr stark integriert gewesen dann in eine Gruppe in den Linken, in den Grünen und wir haben uns dann auch Linke in den Grünen genannt und dann gab es ja dann immer diese Flügelkämpfe, die vermeintlichen, so wurde es in der Öffentlichkeit dargestellt und ich gehörte dann eben zu dem das Schimpfwort Fundi haben wir dann bekommen. Und eigentlich war es aber so, dass wir die ursprüngliche Strategie, wie kann denn Gesellschaft verändert werden und wo ist unser Gegner, indem man an der Regierung sich beteiligt, das sehen wir ja jetzt schon wieder so deutlich vor Augen, kann man nicht die Gesellschaft verändern. Der Tucholsky hatte schon gesagt, die glaubten, sie seien an der Macht, aber sie waren bloß an der Regierung. Und die Macht haben andere auf der ganzen Welt. Und das ist die Struktur eben von Wirtschaftswachstum, was über die Leichen geht und was weltweit die sozialen Bedürfnisse von Menschen nicht berücksichtigt. Nur als Trostpflaster wird da ein bisschen investiert, damit die Menschen nicht aufständig werden. Aber mehr nicht. Also letztendlich ist der Kapitalismus, das Wort ist ja heute schon fast ein Reizwort, was die Grünen gar nicht mehr sagen. Damals war das ganz klar, dass wir daran etwas ändern wollten, dass wir eine andere Staatsform wollten. Nicht den sogenannten realen Sozialismus, wie man ihn in der ehemaligen DDR hatte. Das war ja auch wieder eine Form von Unterdrückung und von Staatskapitalismus. Wir haben davon geträumt, dass jeder Mensch auf der Welt nach seinen Bedürfnissen und nach seinen Fähigkeiten etwas tut und auch produziert, aber dass nur so viel produziert wird, wie die Menschen brauchen und dass ansonsten gelebt wird und zwar in Würde gelebt wird. Da sind ja die Grünen dann relativ schnell davon abgekommen. Ich weiß, ich hatte damals mal noch einen Antrag eingebracht. Schweife ich zu viel aus jetzt?
Alles gut, Frau Wiemann.
Ja, da habe ich einen Antrag eingebracht, als wir kurz vor der Landtagswahl in Hessen gewesen sind und dann keine Koalition zu bilden. Das war damals ein Konsens, da haben 90% der grünen Mitglieder zugestimmt. Immerhin waren schon 10%, die sich doch gewünscht haben, Koalition zu bilden, weil wir haben gesagt, erst wenn die Mehrheit der Bevölkerung hinter uns steht und auch was verändern will, dann ist der Zeitpunkt, auch in die Regierung zu gehen. Aber nicht vorher. Vorher macht man Öffentlichkeitsarbeit, macht Druck und Opposition auf die herrschenden etablierten Parteien, damit die möglichst viel verändern. Diese Strategie haben aber die Grünen dann recht bald verlassen und haben ja dann auch recht bald die ersten Koalitionen gebildet und immer mehr Inhalte verwässert und aufgegeben. Also es war eine interessante Geschichte und wir haben viel gekämpft, ich auch. Und ich habe da die Nächte mir um die Ohren geschlagen. Ich war ja auch nicht so eine starke Persönlichkeit, dass ich mir dort mit diesen, die Menschen dort, die hatten nochmal eine ganz andere Durchsetzungsfähigkeit als ich. Und da muss ich mich anstrengen und behaupten, um meine Position wirklich rüberbringen zu können. Mhm. Also es waren schwere Jahre. Mhm. In dieser Zeit habe ich trotzdem immer weiter beruflich gearbeitet, aber ich habe mich zeitweise mit der halben Stelle in der Beratungsstelle beurlauben lassen.
Mhm. Wahnsinn. Mhm.
Aber ich habe noch Seminare gehalten, habe Beratungen gemacht. Also das war so eine keine einfache Zeit. Mhm. Aber mein Mann und ich haben das ja alles zusammen durchgestanden. Und das war ein ganz starkes Band zwischen uns, unsere politischen Überzeugungen.
Mhm. Ja, ich höre das richtig raus. Und auch wie begeistert Sie heute davon noch sprechen oder wie überzeugt auch?
Mhm. Ja, wir sind heute auch noch politisch organisiert. Wir sind in einer die Wählergemeinschaft antirassistische Liste, ökologische Linke in Frankfurt am Main. Da haben wir auch Leute im Parlament. Mhm. Mit denen arbeite auch ich noch eng zusammen. Mhm. Und wir haben bundesweit die Partei Ökologische Linke.
Ja, toll. Also immer noch Verbindung bis ins hohe Alter hinein sozusagen.
Ja. Ja, ich glaube, ich bin inzwischen die Älteste in unserem politischen Verband.
Ja, klasse. Ja, genau. Sie sind ja auch im Moment immer noch unheimlich aktiv unterwegs und haben viele Planungen für 2023. Wo kommt diese Energie her?
Naja, es ist so, dass ich natürlich jetzt auch sehr viel Rückmeldung bekomme, sehr viel Wertschätzung bekomme von vielen Menschen, die ich begleitet habe oder auch wenn ich nach einem Seminar, wenn bei einem Seminar eine einzige Teilnehmerin sagt, wissen Sie, ich habe meinem Pflegekind bis jetzt das Leben schwer gemacht, weil ich im Herzen seinen Vater abgelehnt habe und ich glaube, ich kann das jetzt anders machen, dann bin ich so glücklich, dass da etwas in Bewegung gekommen ist und dass es den Kindern zugute kommt. Und ich muss sagen, vielleicht auch, weil die politische Lage so deprimierend ist und so wenig zukunftsversprechend, habe ich so wenigstens da das Gefühl, ich kann doch noch etwas bewegen und ich kann wenigstens den Kindern, für die nächste Generation bilden, kann ich vielleicht da etwas mitgeben, damit die auf festeren Füßen stehen können.
Ja, toll. Was haben Sie für Pläne? Weil jetzt steht ja bald, ich beschäftige mich ja selber mit dem Älterwerden, ich bin noch nicht so alt wie Sie, aber jetzt steht ja bald bei Ihnen die vierte Lebensphase an, die beginnt mit 85. Wie sieht's denn aus? Was haben Sie für Pläne? Und ich glaube, Sie sind auch gerade umgezogen nochmal und haben sich damit einen Herzenswunsch erfüllt.
Ja, also ich habe für die Zukunft gar nicht so sehr viel Pläne, außer dass ich mir hoffe, dass es so weitergeht wie bisher. Ich war jetzt seit zwei Jahren habe ich mit meinem Herz auch Probleme und war zwischendurch stark eingeschränkt, habe dadurch die ganze Seminartätigkeit, die ganze Reisetätigkeit aufgeben müssen und habe dann gelernt, online etwas zu machen und über Zoom zu arbeiten und bin da auch ganz dankbar dafür, dass ich das dann noch hingekriegt habe und dass mir das jetzt hilft, weiter noch beruflich tätig zu sein und noch etwas zu wirken. Ich mache das aber, mein Ziel ist nicht, neue Ziele oder neue Träume zu verwirklichen, sondern langsam immer mehr hineinzugleiten in dieses langsamere Leben und in mehr diese Verbindung, dass ich mehr Freizeit mir gönne und ermögliche, dass ich das besser hinkriege. Mhm. Und das ist für mich ein großes Übungsfeld.
Ja, das glaube ich.
Die Wünsche, die Träume haben wir schon verwirklicht. Mhm. Wir haben, wie Sie gerade gesagt haben, letztes Jahr unser Zuhause in der Nähe von Frankfurt aufgelöst und unser langjähriges Haus, an dem wir sehr gehangen haben, was wir sehr geliebt haben und was auch immer noch wehtut, dass wir es aufgegeben haben. Mhm. Aber es war vernünftig, es war richtig. Und wir hatten dann schon 10 Jahre einen Zweitwohnsitz am Meer hier in Husum. Und den haben wir dann zu unserem Erstwohnsitz gemacht. Mhm. Und jetzt leben wir in erster Linie in Husum und haben noch eine kleine Mietwohnung in Frankfurt als Zweitwohnsitz, damit man da auch noch die Kontakte, meine ganzen Kinder, Enkelkinder sind ja alle dort im Frankfurter Raum.
Ja, spannend. Und ich glaube, Sie lieben auch richtig das Meer und Sie gehen viel schwimmen, Fahrrad fahren.
Ja, das ist der Grund auch, warum, also das Meer, ich weiß es nicht, wie es gekommen ist, dass ich so eine große Sehnsucht nach dem Meer entwickelt habe, schon von Kind an. Und die Berge zum Beispiel, das genieße ich auch mal, wenn ich da beruflich unterwegs bin oder war. Aber das Meer hat es mir schon immer angezogen und glücklich gemacht. Und es macht alle Menschen glücklich, die dort sind. Am Strand, wer da spazieren geht, ob reich oder arm, die Menschen sind glücklich. Das ist so. Und man hat, ja, das Meer ist einfach für mich sehr, sehr wichtig. Und ich habe schon immer im Leben davon geträumt, hier oben einen Zweitwohnsitz zu haben. Das haben wir dann verwirklicht eben. Als ich 70 war, haben wir dann hier erst eine Wohnung gemietet und später dann dieses Haus gekauft, in dem wir jetzt wohnen. Es ist ein kleines Häuschen, wo wir nicht mehr so viel Arbeit haben, das zu instand zu halten. Ja, und das das ist mein Lebenstraum. Und was ich hier mache, ist nach wie vor, man ist an die Zeiten gebunden. Also wenn das Hochwasser da ist, ist Badezeit im Sommer. Im Winter versuche ich auch, wenn es irgendwie geht, mit dem Fahrrad ans Wasser zu fahren und dann dort Spaziergänge zu machen oder mit dem Fahrrad. Wenn starker Wind ist, bin ich jetzt mit meinen 80 nicht mehr so glücklich mit dem Fahrradfahren. Da laufe ich dann auch mal lieber viele lange Strecken. Aber jetzt, also sobald der Wind in der Stärke 4 abwärts, da kann ich dann auch gut Fahrrad fahren. Und wir machen große Touren. Habe seit 2 Jahren, gerade richtig zum Zeitpunkt, wo meine Herzkrankheit begonnen hat, haben wir uns Elektrofahrräder zugelegt. Toll. Und damit kann man jetzt noch mal wieder weit fahren. Das ist alles wunderbar und ich wünsche mir eher, dass dieses Leben so erhalten bleibt, diese Mischung, noch das ein oder andere Seminar zu machen, die eine oder andere Beratung online oder am Telefon und dann eben hier die Freizeit zu genießen und ja, liebe Menschen um sich herum zu haben und so weiter.
Ja, ich habe richtig ein Lächeln auf den Lippen jetzt, wenn Sie mich sehen könnten. Also ich kann mir es richtig gut vorstellen und dass es Ihnen da auch gut geht, spüre ich. Ja, genau. Ich frage am Ende immer meine Gäste, was sie gerne Pflegekindern, Pflegeeltern mitgeben würden. Und ich würde Sie dazu noch fragen, was Sie sich vielleicht, wenn Sie Politiker wären, auch wünschen würden für das Pflegekinderwesen.
Ja, ich würde erstmal viel mehr Geld bereitstellen für mehr Personal, für mehr Betreuungspersonen, weil Pflegeeltern leisten eine ganz enorme Aufgabe. Und das müsste eigentlich mit mehr Schulungen und mit mehr Begleitung verbunden sein. Im St. Elisabeth-Verein haben Sie ja ganz andere Bedingungen. Da haben Sie ja Beraterinnen, die an der Seite der Pflegeeltern auch stehen und die regelmäßig auch unterstützen. Aber im normalen Pflegekinderdienst bei den Städten und Gemeinden, hat eine Fachkraft noch immer manchmal weit über 50 Familien zu betreuen. Und das ist für das einzelne Kind kommt da wirklich zu kurz, die einzelne Familie. Und dass da mehr investiert wird, dann würde ich die Biografiearbeit gesetzlich verankern. Ich denke, dass Kinder diese Hilfe brauchen, ihre atypische Biografie schon möglichst früh zu verstehen und auch wie auch immer Frieden zu schließen, ihren Eltern zuzugestehen, dass sie seelisch beschädigte Menschen waren und dass man trotzdem im Leben berechtigt ist, ein gutes Leben und sich aufzubauen, sich stark zu fühlen. All diese Themen, das müsste viel mehr gefördert werden, dass die Menschen auch Schreibwerkstätten machen können für Biografiearbeit. Zum Beispiel habe ich ja in den 90er Jahren schon mal für ein Jugendamt eine Woche, also mehrmals einige Jahre hintereinander, jeweils eine ganze Woche mit Pflegeeltern einen Bildungsurlaub gemacht. Mhm. Und da haben wir Biografiearbeit ganz praktisch gemacht. Wir haben für jedes Kind dann in dieser Woche ein Lebensbuch, ein Lebensbrief angefertigt und haben ganz konkret daran gearbeitet, wie man was Kindern sagen und erklären kann. Mhm. Das ist ja dann auch später in meine Bücher mit eingeflossen. Und dafür mehr Geld bereitzustellen, damit alle Pflegeeltern und Pflegekinder in Genuss zum Beispiel von solchen mhm. Bildungsurlauben kommen, Personal bereitzustellen. Also das denke ich, da ist noch so viel im Argen. Mhm.
Mhm. Und was wünschen Sie den Pflegefamilien?
Den Pflegefamilien, dass sie ja, dass sie gut fortgebildet sind, dass sie lernen, mhm. Traumapädagogisch mit den Kindern zu leben. Mhm. Das heißt, die Beziehung zu den Kindern vor die Erziehungsziele zu stellen. Ich denke, dass sie dass viele Pflegeeltern das schon gelernt haben und viele auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Mhm. Aber auch sich zu befreien von den Normen. Die Pflegefamilie müsse das Kind jetzt in Ordnung bringen, sondern eher zu respektieren, dass das Kind noch sehr viel mehr Zeit braucht. Mhm. Die Kinder müssen noch viel länger nachbemuttert und nachbevatert werden, als es eben vom Alter her erforderlich scheint. Und das zu begreifen und auf diesem Weg, ja, sich zu machen und mhm. auch unterstützt zu werden. Das wünsche ich den Pflegeeltern. Mhm.
Ja, wunderbar. Genau, und ich darf Ihnen herzlichen Dank sagen und ich darf Ihnen wünschen, eine tolle Zeit da an der Nordsee, da wo Sie jetzt sozusagen Ihre Heimat gefunden haben, so will ich das mal sagen. Mhm. Ja, und toll, dass Sie sich immer noch so einsetzen für das Pflegekinderwesen, das ist super toll. Und ja, ich sage herzlichen Dank, Frau Wiemann, dass wir gemeinsam anlässlich Ihres 80-jährigen Geburtstags eine Rückschau halten durften. Herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich und hoffe, dass das eine oder andere vielleicht auch an Funken übersprengt bei denjenigen, die sich das jetzt anhören. Und ja, bedanke mich auch herzlich bei Ihnen.
Ja, tschüss, Frau Wiemann.
Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.